Seid ihr am Start? Gut, dass ihr da seid, dass ihr gesund seid, zumindest überwiegend. Gerade ist heftig, wie viele Leute krank sind. Wir halten hier die Stellung gemeinsam. Und ich begrüße euch herzlich nach einer sehr turbulenten Woche. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie deine Woche war, wurde mir diese Woche so bewusst, ich habe gar nichts im Griff. Und ich muss es auch nicht. Sondern Gott hat mich im Griff. Und er trägt uns und hält uns. Und das ist so ein Trost in allem. Und deswegen war es eine gute Woche. Und es ist ein guter Tag. Und es ist gut, heute im Haus des Herrn zu sein. Amen. Ich begrüße auch alle herzlich, die auf YouTube mit dabei sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn du die Möglichkeit hast, dann geh lieber in eine Kirche und schau nicht nur Predigen auf YouTube an. Wenn du die Möglichkeit dazu nicht hast, dann ist es gut, dass du eingeschaltet hast. Oder wenn in deiner Kirche keine guten Predigten gepredigt werden, dann kannst du dich auch so versorgen. Soll es geben, habe ich gehört. Ey, wir starten heute eine neue Serie und die hat es in sich. Und zwar geht es heute um das Thema Blindspots. Und ich glaube, jeder von uns kennt es wahrscheinlich. Es gibt Menschen, die haben Eigenarten an sich, die haben Verhaltensweisen an sich, die haben Auffälligkeiten an sich, die jeder bemerkt, außer die Person selbst. Wisst ihr, wovon ich rede? Und das sind sogenannte Blindspots, blinde Flecken, die wir in uns tragen. Und ich glaube auch, dass es Blindspots gibt, die kulturell so anerkannt sind, dass eine gesamte... Ich habe Pickel auf der Nase, was ist los? Dass es Blindspots gibt, die gesellschaftlich so anerkannt sind, dass eine gesamte Gesellschaft sie übersieht. Und ich glaube, dass die Gemeinde von Jesus im 21. Jahrhundert, gerade im Westen, solche Blindspots hat. Ich glaube, dass die Agape-Gemeinde solche Blindspots hat. Und ich glaube, dass du und ich solche blinden Flecken in unserem Leben haben. Glaubt ihr das auch? Und wir gehen in dieser neuen Serie einer Auswahl an solchen blinden Flecken auf den Grund und wir orientieren uns hierbei an der Bibel. Die Bibel sagt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, dass sie in der Wahrheit unterrichtet, Schuld aufdeckt, auf den richtigen Weg bringt und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das heißt, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel und wenn wir die Bibel aufklappen, hoppala, dann merken wir sehr schnell, dass etwas nicht stimmt. Und dann stehen wir jedes Mal vor einer Entscheidung. In Jakobus 5 schreibt Jakobus, dass es, wenn du das Wort Gottes liest und nicht danach handelst, es genauso ist, wie wenn du in einen Spiegel schaust und danach vergessen hast, wie du aussiehst. Das heißt, du kannst das, was du gesehen hast im Wort Gottes, wo du merkst, oh, da stimmt irgendwas mit mir nicht, du kannst es ignorieren und die Bibel einfach wieder weglegen. Oder du triffst die Entscheidung und sagst, Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du diesen blinden Flecken in meinem Leben behandelst. Das ist etwas, was wir nur schwer selber machen können und deswegen brauchen wir einander und wir brauchen Gott jetzt, in diesem Fall Elias, der kommt mit Feuchttüchern und ich bitte dich, dass du diesen blinden Fleck entfernst. Jawohl, volle Ladung. Ja, super, der muss ein bisschen mehr rubbeln. Ja. Ey, und die Sache ist die, das ist unangenehm, solche blinden Flecken zu entfernen. Und es tut mehr weh als mit solchen Abschminktüchern. Danke überwiegend. Weil meistens sind diese blinden Flecken nicht nur oberflächlich, sondern oftmals gehen sie sehr tief. Das heißt, wenn Gott unsere blinden Flecken behandelt, dann ist es selten einmal mit Abschminktüchern übers Gesicht ziehen, sondern es gleicht eher einer Operation, die in die Tiefe geht. Die Frage ist, lassen wir unsere Blindspots von Gott behandeln? Und wir als Gemeinde, wir nehmen die Bibel sehr ernst. Es ist für uns nicht einfach nur ein Buch voller netter Weisheiten und Tipps und Tricks, sondern es ist für uns das Wort Gottes. Wir haben in unseren Werten stehen, dass wir voll Ehrfurcht Gott begegnen wollen und dass wir uns seinem Wort unterordnen. Ob es uns passt oder nicht, ob es in unsere Gesellschaft mit ihr einhergeht oder auch nicht. Und ich habe am Anfang, das ist mir wichtig, dass wir da echt vom gleichen Startblock springen heute. Drei Punkte, warum ich mein Leben nach der Bibel ausrichten will. Drei schnelle, okay, zum Start. Der erste ist der, ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, dass er mein Vater ist, der mich liebt und der weiß, was gut für mich ist, besser als mein eigenes Wissen. Er schaut weiter, er sieht weiter, er ist strategischer und deswegen glaube ich, dass es äußerst schlau ist, auf ihn zu hören. Ich will auf ihn hören, dass es mir und meiner Familie gut geht. Ist ein recht egoistischer Gesichtspunkt, aber ich glaube, er ist trotzdem sehr klug. Der zweite Punkt ist der, ich glaube, dass gegen Gottes Regeln zu handeln, etwas, was die Bibel als Sünde bezeichnet, das größte Problem unserer Gesellschaft ist. Alle menschengemachten Probleme haben ihren Ursprung in Sünde. Und ich glaube, dass es für eine Gesellschaft mit Abstand das Gesündeste ist, wenn wir uns nach Gottes Regeln richten und danach handeln. Und der dritte Punkt ist der, warum ich mich nach Gottes Wort richten möchte. Gott sagt, ich bin heilig, deshalb sollt auch ihr heilig sein. Und das Ziel für mein Leben ist nicht, so weit von Gott weg zu sein, dass er mein Verhalten gerade so okay findet, sondern ich will so nah an ihm dran sein, dass er mich anschaut und sagt, siehe, das ist mein geliebter Sohn, ich habe Freude an ihm. Ich wünsche mir, dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben gesehen wird. Und deswegen wünsche ich mir, ein reines Leben zu führen und an Gott zu kleben. Ganz dicht an ihm zu sein. Das sind drei Punkte, warum ich mein Leben nach der Bibel ausrichten möchte und die Bibel sehr, sehr ernst nehme. Und wer das genauso sieht, der kann laut Amen rufen. Amen. Jawohl. Und wir starten heute mit dem ersten Thema. Blindspots, verborgene Lügen. Verborgene Lügen. Wenn ich dir sagen würde, dass morgen ist Montag, morgen begleitet dich ein Kamerateam den ganzen Tag, 24 Stunden am Stück. Jede Bewegung von dir wird aufgezeichnet, jedes Verhalten von dir, jede emotionale Reaktion, auch die, wenn dein Chef das Büro wieder verlässt. Jedes Wort, was über deine Lippen geht, alles wird aufgezeichnet. Und am Wochenende wird dieses Video von dir ungefiltert auf YouTube gestreamt und 20 Millionen Menschen schalten ein. Wäre es für dich ein normaler Montag? Würdest du dich verhalten wie immer? Würdest du reden wie immer? Wenn du jede Sekunde unter Beobachtung stündest. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf stürzen wir uns jetzt in das Wort Gottes. Und wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie auf. Matthäus Kapitel 5, Abvers 33. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Abvers 33. Und Kevin hat für uns auch die große Bibel dabei. Es ist ein Auszug aus der Bergpredigt, also Jesus redet. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Das ist der Bibeltext für heute. Der hat es in sich, oder? Wir lassen ihn da stehen, dann könnt ihr immer wieder mitlesen. Und in diesem Text spricht Jesus über Wahrhaftigkeit im Allgemeinen und über das Halten von Versprechen im Spezifischen. Er redet hier über Schwüre und Schwüre sind im Endeffekt nichts anderes als Versprechen. Und wir müssen, um diesen Text mehr zu kapieren, müssen wir verstehen, die Leute damals lebten in einer verbalen Kultur. Wir leben in einer schriftlichen Kultur. Wir schreiben alles auf, wir machen Verträge, die werden unterzeichnet und das geschriebene Wort hat für uns einen höheren Stellenwert als das gesprochene Wort. In der Zeit von Jesus, so nach dem Motto, kennt ihr noch Adenauer? So, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das gesprochene Wort hat für uns nicht so eine Relevanz wie das geschriebene. Und in den Zeiten von Jesus war es anders. Da war das öffentlich gesprochene Wort das Mittel, um Verträge zu schließen. Das gleiche Wort wie für uns, der gleiche Stellenwert wie für uns ein Vertrag. Das gesprochene Wort war einzuhalten, es war anrechenbar, du musst zu diesem Wort stehen und es erfüllen. Das heißt, Jesus sagt hier in anderen Worten, du sollst alles halten, was du sagst. Und deswegen schwöre gar nicht erst, wenn du Ja sagst, heißt es Ja, wenn du Nein sagst, heißt es Nein. Alles andere ist von dem Bösen. Und er gibt uns hier ein radikales Prinzip von Integrität und von Wahrhaftigkeit. Und da vielleicht erst noch eine kleine Beobachtung zum Text. Ganz am Anfang sagt er, ihr wisst auch, dass du den Vorfahren gesagt hast, ein Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Das ist kein Zitat des Alten Testaments. Diesen Satz wirst du nirgends in der Bibel finden, dass wir Gott die Schwüre halten sollen oder die Eide halten sollen, die wir ihm gegeben haben. Jesus steigt damit ein, aber sein Interesse ist es nicht, das Gesetz Gottes zu verändern. Jedes Mal, wenn Jesus über das Gesetz redet, leitet er ein und sagt, es steht geschrieben. Was Jesus hier kritisiert, ist nicht das Gesetz Gottes, nicht die Bibel, sondern ist die überlieferte Interpretation der Schriftgelehrten damals. Und das ist sehr, sehr interessant, weil die Schriftgelehrten damals haben Stufen von Wahrhaftigkeit entworfen. Sie haben gesagt, wenn du bei Gott schwörst, dann musst du diesen Eid um jeden Preis einhalten. Wenn du beim Himmel schwörst, musst du das nicht. Wenn du bei der Erde schwörst, bist du auch nicht so sehr dran gebunden. Und wenn du bei Jerusalem schwörst, dann auch nicht. Aber wenn du bei Gott schwörst, dann musst du es halten. Und Jesus greift diese Überlieferung der Alten, also der Schriftgelehrten auf und sagt, wenn ihr meint, dass ihr Stufen von Wahrhaftigkeit erfinden könnt, dann liegt ihr falsch. Es kann nicht sein, dass du sagst, ich mache diese eine Aussage, dann musst du es halten, ich mache diese eine Aussage, dann muss ich es nicht halten. Sondern, Freunde, versteht doch, der Himmel ist der Thron Gottes. Die Erde ist der Schemel seiner Füße. Jerusalem ist die Stadt des Königs. Gott gehört alles, er ist in allem, er hält alles. Diese Stufen zu erfinden, ist absolut sinnlos. Und deshalb, alles, was über deine Lippen geht, ist wie ein Eid vor Gott. Und deshalb, wenn du Ja sagst, dann meine Ja. Und wenn du Nein sagst, dann meine auch Nein. Und was Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist etwas sehr Heftiges. Nämlich jedes Ja und jedes Nein, was über unsere Lippen geht, muss von Wahrhaftigkeit durchdrängt sein. Als würdest du das, was du jetzt sagst, live im Fernsehen sagen und dabei auf die Bibel schwören. So wahrhaftig muss jedes unserer Worte im Alltag sein. Weil jedes Wort von uns unter Beobachtung steht. Denk an das Kamerateam, was morgen mit dir unterwegs ist. Alles wird aufgezeichnet. Aber ich finde, was interessant ist, ist, dass unsere wahren Umstände eigentlich viel ernsthafter sind als das Kamerateam. Weil, egal wo du bist, du ständig unter Beobachtung bist von den einzigen Augen, die in deinem Leben zählen. Du kannst von Gott nicht wegrennen. Es ist seine Stadt, es ist seine Erde und seine Werte und seine Meinung und seine Sicht auf die Dinge ist die einzige Sicht, die zählt. Viel mehr als diese 20 Millionen Zuschauer auf YouTube, die sich die 24 Stunden deines Lebens anschauen. Ich würde es wahrscheinlich nicht durchhalten, mir dein Leben so lange anzuschauen, aber stell dir es vor, Gott macht das mit uns. Das heißt, jedes Ja, was wir aussprechen, ist wie ein Eid, ist wie ein Schwur vor dem Höchsten. Und da spielt es keine Rolle, ob du mit deinen Kindern redest, ob du mit deinem Freund redest oder ob du vor Gericht stehst. Und das finde ich heftig. Ey, gerade mit Kindern. Wo sind die Eltern, die ihre Kinder noch nie angelogen haben? So dieses... Der Spielplatz hat heute geschlossen, weil du keinen Bock hast. Es geht nicht. Also Jesus macht deutlich, es gibt keine Stufen von Wahrhaftigkeit. Es gibt Stufen von Verbindlichkeit. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist was anderes, also wenn ich zu dir sage, ich rufe dich morgen an und dann rufe ich dich morgen nicht an. Dann ist es was anderes, wie wenn ich meiner Frau fremdgehe, der ich am 29.10.2016 versprochen habe, dass ich ihr für immer treu sein werde. Sind wir uns einig, oder? Hat ein bisschen ein anderes Gewicht, weil es Stufen von Verbindlichkeit gibt. Aber es gibt keine Stufen von Wahrhaftigkeit, weil alles unter Beobachtung steht. Und ich habe mich gefragt, warum lehrt uns Jesus darüber? Warum baut er das in die größte und großartigste Predigt aller Zeiten ein? Ich meine, in der Bergpredigt haut er echt alle Themen rein, die es so fast gibt. In einer Predigt, also von wegen, man muss sich immer nur so fokussieren. Jesus packt alle rein. Und dann redet er drüber, so, dass man nicht gewalttätig sein soll und wie man beten soll und wie man sich um die Armen kümmert und wie man Almosen gibt. Und so, damit können wir was anfangen. Das ist praktisch. Aber ich glaube, er redet hier über Wahrhaftigkeit, weil er weiß, dass wir da einen sehr großen Blindspot haben. Lügen gehen uns sehr leicht über die Lippen. Und ich glaube, dass wir bereit sind, da schnell drüber hinwegzusehen. Und ich glaube, ein Grund ist der, weil wir in einer Umwelt, in einem Umfeld leben, du auch in einem Arbeitsumfeld unterwegs bist, in einer Gesellschaft unterwegs bist, wo wir ständig Unwahrheit einatmen. Wir sind von Lügen umgeben. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum es sehr schnell sein kann, dass wir ein Teil davon werden, ohne es zu merken. Ein Pfarrer setzt sich ins Flugzeug und er ist so zivil unterwegs, so ganz normal, er ist nicht erkenntlich als Pfarrer und er sitzt neben einem Geschäftsmann. Und dann kommen sie miteinander ins Gespräch und der Pfarrer, so ein bisschen Smalltalk, wie sie so machen, wenn sie auf Jesus kommen wollen. Ich denke erstmal, ja gut, wo fliegen Sie so hin? Und so auch Tomatensaft bestellt. Und dann, ja, was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Geschäftsmann, ich bin da in dem und dem Business unterwegs und unser Unternehmen ist eins der besten hier im Mittelstand und bin erfolgreich und so weiter und so fort. Und was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Pfarrer. Und der Geschäftsmann fängt an, so zu grinsen und so ein bisschen so blasphemisch, so, ah ja, okay, so ein Gottesmensch, so ein ganz wichtiger. Und dann sagt er so, ja, was ihr da predigt in der Kirche, so, da ist es nichts für mich. Und auch so dieser Gedanke, dass Menschen sündigen, so ein Quatsch. Also hört doch auf, den Leuten einzureden, dass sie so schlecht sind. So, Sünde ist doch, also... Und der macht sich so ein bisschen drüber lustig. Und dann dreht sich der Pfarrer nach einer kleinen Pause zu ihm um und fragt ihn so, Sie, kann ich Ihnen mal ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Wir haben ja noch ein paar Stunden Flug vor uns. Fragen Sie ruhig. Sie sind ja Geschäftsmann. Haben Sie schon jemals übertrieben, um einen Verkauf zu tätigen? Selbstverständlich. Jeder in der Branche macht das. Das ist gang und gäbe. So, du musst gute Zahlen bringen und dann gehört das mit dazu. Okay. Darf ich noch eine Frage stellen? Klar. Haben Sie schon jemals etwas geschäftlich abgerechnet, was eigentlich eine private Ausgabe war? Klar. Macht jeder in der Branche, gerade auch mit meinem Dienstfahrzeug und Tanken und Sonstiges, so, das ist gang und gäbe bei uns. Gut. Noch eine letzte Frage. Waren Sie Ihrer Ehefrau immer hundertprozentig treu? Und der Geschäftsmann wird plötzlich still. Sein Kopf sinkt langsam runter und er merkt in diesem Moment, dass er ein Lügner, ein Betrüger und ein Ehebrecher ist. Ist der Geschäftsmann ein schlechter Mensch? Er ist wie jeder, oder? Hoffentlich nicht wie jeder, aber er ist so. Und er wurde so Schritt für Schritt, einfach weil er sich seinem Umfeld angepasst hat. Und das ist so interessant, weil das musst du Menschen nicht beibringen, selbst Kinder. Kinder lügen ständig. Ist dir schon aufgefallen? Die lügen ständig. Die wollen, dass ihre Umgebung so ist, wie sie es gerne hätten. Und deshalb sagen sie ständig die Unwahrheit. Und das musst du ihnen nicht beibringen. Selbst wenn sie noch nicht im Kindergarten sind, fangen sie an zu lügen. Und du fragst dich, wo um alles in der Welt hast du das her? Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch Kinder so im Kleinen da schon früh zu korrigieren, dass sie kapieren, Lüge ist nicht die Kultur, die wir als Familie leben, sondern wir sind eine Familie, die zur Wahrheit steht. Und wenn wir das einfach nur billigen und da mitgehen und selbst unsere Kinder anlügen, dann verlieren Menschen das Gespür für Wahrheit. Und das geht schleichend. Und ich glaube, dieser Kampf um Wahrhaftigkeit ist in jedem kleinen Ja und in jedem kleinen Nein unseres Alltags. Das sind keine großen Kämpfe, keine Kämpfe um Versuchung, keine Kämpfe um, keine Ahnung, wie so Gewalttätigkeitsthemen oder Sonstiges, keine Kämpfe, wo du sagst, jetzt Epheserbrief, ziehe ich die Waffenrüstung Gottes an und ich hole die Bibel raus und ich schlage sie dem Feind um die Ohren. Ich glaube, es sind ganz kleine Dinge im Alltag, weil uns diese Worte so leicht über die Lippen gehen. Es ist so leicht, Versprechen zu brechen. Es ist so leicht, Verbindlichkeiten einzulösen. Und das Interessante ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns sogar eintrichtert, dass wir das tun sollen. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns eintrichtert, wenn du glücklich sein willst, musst du frei sein von Verbindlichkeiten. Weil du weißt nicht, wo du eines Tages sein möchtest. Du hast nur ein Leben. Und wenn du glücklich sein willst, dann musst du ein freier Mensch sein und ein freier Mensch lässt sich alle Optionen offen bis zur letzten Sekunde. Das ist der Vibe unserer Zeit. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen nicht heiraten, sondern offene Beziehungen haben. Das ist der Grund, warum so viele Menschen einfach nur in die Kirche gehen, sich aber nicht pflanzen. Geh keine Verbindlichkeit ein, halte dir alle Optionen offen. Und dann kannst du dich selbst finden und glücklich sein. Und ich glaube aber, dass es ein großer, großer Trugschluss ist. Weil du wirst dich nie finden, wenn du einfach nur in deiner Gefühlswelt suchst, weil deine Gefühle heute anders aussehen werden als nächste Woche und als in einem Jahr. Und du kannst deine Identität, dein Sein nicht mit deiner Stimmung verändern. Deine Vorstellungen zeigen vielleicht, wer du sein möchtest, aber nicht, wer du bist. Und ich glaube, der einzige Weg, um Identität zu bekommen, ist der, an etwas zu glauben. Ich glaube, der einzige Weg, um zu wissen, wer man ist Versprechen einzugehen und Verbindlichkeiten einzugehen. Ist einen Bund zu schließen und daran festzuhalten, egal wie man sich fühlt. Woher weiß ich, wer ich bin? Ich weiß, wer ich bin, weil ich Verbindlichkeiten in meinem Leben eingegangen bin. In dem Moment, als ich gesagt habe, Jesus, du bist der Herr über meinem Leben und ich will dir nachfolgen, bin ich eine Verbindlichkeit eingegangen und ich habe eine neue Identität bekommen. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich weiß, wer ich bin. In dem Moment, als ich meiner Ines versprochen habe, dass ich für immer treu sein werde und wir dieses Eheversprechen eingegangen sind, bin ich eine Verbindlichkeit eingegangen, dass ich zu dieser Frau stehen werde und dass wir gemeinsam durchs Leben gehen. Und ich weiß, wer ich bin. Ich bin ihr Ehemann, weil ich eine Verbindlichkeit eingegangen bin. In dem Moment, als wir Kinder in die Welt gesetzt haben, wo eine große Verantwortung mitschwingt und mehr Arbeit, als ich mir jemals hätte vorstellen können, bin ich eine Verbindlichkeit eingegangen und diese wiederum wirkt in mir eine Identität. Ich bin Vater von Taya, Liv und würdet ihr gerne wissen, wie er heißt. Wir wissen selber noch nicht. Im Spätjahr 23 bin ich mit dieser Gemeinde eine Verbindlichkeit eingegangen. Und Verbindlichkeit schafft Identität. Und ich sage euch ehrlich, manchmal will ich es nicht, manchmal fühle ich mich nicht danach. Manchmal würde ich gerne alles hinschmeißen, aber wer wäre ich, wenn ich nicht an meiner Verbindlichkeit festhalten würde? Ich wüsste nie, wer ich bin. Und ich glaube, die Welt und das Christentum hat zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Die Welt sagt zuerst, such nach Selbsterfüllung, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist und dann kümmere dich um Wahrheit. Und Jesus sagt, kümmere dich um Wahrheit. Und dann bekommst du Selbsterfüllung dazu. Und das ist der Trugschluss. Wenn du einfach nur nach Selbsterfüllung strebst, dann bekommst du weder Selbsterfüllung noch Wahrheit. Aber wenn du nach Wahrheit strebst und Jesus begegnest, dann bekommst du Wahrheit und Erfüllung. Und der Kampf ist in jedem kleinen Ja und in jedem kleinen Nein in unserem Alltag. Der Kampf um Wahrhaftigkeit. Und es ist eine, ich glaube, eine sehr herausfordernde Predigt, vor allem, wenn ich auch gleich noch mit ein paar Beispielen komme. Und die Frage ist, welchen Weg wählst du? Welchen Weg möchtest du gehen? Kevin, mach mal bitte die Grafik mit diesen zwei Kreisen. Schau mal, auf der einen Seite, das ist Integrität. Integrität bedeutet Vollständigkeit, Unversehrtheit, Ganzheit oder Lauterkeit. Eine Person von Integrität ist eine sehr einfache Person. Nicht einfach im Sinne von einfach im Denken, also dumm, sondern einfach im Sinne von, sie ist einfach komplett. Da sind keine Schubladen, da sind keine Hintertüren, da ist keine versteckte Strategie, sondern Denken, Reden und Handeln stimmt überein. Sie denkt, eine Person von Integrität, denkt A, sagt A und tut A. Eine Person, die nicht von Integrität ist, ist ein Mensch, und ich glaube, das sind verborgene Lügen in unserem Leben, die A denkt, B sagt und C tut. Die immer Hintertüren offen lässt. Die versteckte Strategien in sich hat. Und es ist eine Person, die eigentlich nicht in sich eine Einheit ist. Versteht ihr, was ich meine? Sondern eigentlich eine gespaltene Persönlichkeit. Eine Person von Integrität, wenn sie zu dir sagt, ich rufe dich die Woche an, dann ruft sie dich an. Wenn sie sagt, ich bete für dich, dann betet sie für dich. Wenn sie sagt, ich bin dir treu, dann ist sie dir treu. Eine Person von Integrität sagt nicht dir eine Sache und macht etwas anderes. Kennt ihr das? So einfach so ein paar Storys aus dem Alltag. Ich wäre so gern gekommen, aber ich hatte leider keine Zeit. Und eigentlich hattest du überhaupt gar keinen Bock zu kommen und es war dir gerade recht, dass du keine Zeit hattest. Weiß niemand, wovon ich rede, oder? Oder so, ey, den Text, den du geschrieben hast, der ist richtig gut, aber die eine Sache würde ich noch ändern und eigentlich ist es kompletter Müll, was da steht. So, das ist nicht Einfachheit, sondern das ist Mehrfachheit. Das ist etwas Gespaltenes und eine Person voll Integrität ist eine einfache Person. Und der Grund, warum eine Person von Integrität eine einfache Person ist, ist die, weil sie weiß, alles ist beobachtet durch die wichtigsten Augen, die zählen. Und deshalb muss Handeln, wenn jeder zuschaut, genauso sein, wie wenn niemand zuschaut. Es muss deckungsgleich sein. Ich möchte uns am Ende noch zwei kurze Begebenheiten erzählen. Ruben, du kannst dich gerne schon auf den Weg machen. Wir feiern heute noch zusammen das Abendmahl, freue ich mich sehr drauf. Und werden noch Gott anbeten und ihm Antwort geben. Aber noch vielleicht, um den Punkt noch heimzufahren, so zwei Sachen, wo ich erlebt habe im Alltag, wie ich so eine gespaltene Persönlichkeit bin und wie Gott mich korrigiert hat. Das eine war, die Geschichte kennen einige von euch schon, aber ich erzähle sie trotzdem. Und zwar, wir waren bei der Polizei, wurden wir alarmiert zu Einsätzen und manchmal zu den ungewöhnlichsten Zeiten. Und dann wurden wir alarmiert zu einem Einsatz und dann kamen wir auf der Dienststelle zusammen und dann war irgendwie der Einsatz und danach saßen wir noch zusammen bei einer Feierabend-Apfelschorle. Dann saßen wir da zusammen und dann haben wir so drüber geredet, in welcher Situation wir uns gerade befunden haben, als das Telefon geklingelt hat und wir alarmiert wurden. Und da kommen manchmal so die lustigsten Geschichten raus, wenn du halt gerade so im Alltag bist oder so. Bist du irgendwie bei einer Geburtstagsfeier oder schneidest gerade den Kuchen an oder sonst irgendetwas und du musst halt los. Und dann hatte ich so erzählt, dass ich gerade dabei war, das Bad zu putzen. Und ich hatte das Bad geputzt, so mit einem Schwamm und das Telefon klingelt. Und dann habe ich so erzählt, ja, und dann musste ich sofort los und ich habe einfach den Lappen auf der Klobrille liegen lassen und bin los. So, das war meine Story. So relativ unspektakulär. Und dann nach der Feierabend-Apfelschorle laufe ich so zum Auto oder zum Fahrrad und ich laufe so hin und plötzlich merke ich, wie der Heilige Geist in mein Herz flüstert. Ich sage, Janis, als du alarmiert wurdest, wo lag der Lappen? Und ich merke im Moment, ja, der Lappen lag auf der Badewanne. Warum sagst du dann, dass er auf der Klobrille lag? Weil die Geschichte dadurch lustiger wird? Bieg das wieder gerade. Und das sind furchtbare Momente. Und ich weiß noch, das war halt echt ein paar Tage später, da standen wir mit den Kollegen wieder zusammen und ich habe echt, so, das hat mich nicht losgelassen. Der Heilige Geist überführt von Schuld. Macht er auch bei Christen und das ist gut so. Und das hat mich nicht losgelassen und dann habe ich mich so zusammengestellt und gesagt, ey Jungs, ich muss einfach was klarstellen. Ihr werdet wahrscheinlich denken, ich bin komplett, aber es ist mir sehr wichtig. Ich habe damals erzählt, als ich alarmiert wurde, dass der Lappen auf der Klobrille lag, aber eigentlich lag er auf der Badewanne und ich habe euch angelogen und es tut mir leid. Die meisten der Kollegen hatten keine Ahnung mehr, wovon ich überhaupt rede. Und unser Einsatzleiter hat mich angeschaut und hat gesagt, Janis, manchmal bist du ein seltsamer Kerl, aber ich mag dich. Aber für mich war es in dem Moment abgehakt. Gott hat mich auf einen Blindspot hingewiesen. Und umso länger du wartest, das wieder gut zu machen, umso schwieriger wird es. Deswegen lasst uns damit schnell sein. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen an diesem Tag. Und ich war so mit Gott im Gespräch und habe so gesagt, Gott, warum hat das jetzt unbedingt sein müssen? Hätte doch keinem wehgetan, wenn der Lappen auf der Klobrille gelegen wäre. Warum hat das sein müssen? Und dann flüstert der Heilige Geist in mein Herz, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über viel setzen. Diese kleinen Ja's und diese kleinen Neins im Alltag sind die entscheidenden. Noch eine Geschichte, die ist gerade ein paar Wochen her. Die Karlsruher Leiter und Pastoren treffen sich jeden Donnerstag zum Gebet und Frühstück. Die Gewichtung ist andersrum, aber wir treffen uns. Und dann ging es darum, eine Gastsprecherin einzuladen. Und niemand kannte diese Gastsprecherin. Da waren alle so, und ich fand sie richtig toll. Und dann melde ich mich in der Runde und sage so, ey, ich will mich dafür stark machen, dass wir diese Frau einladen. Ich finde sie richtig gut. Sie hat ein Buch geschrieben, ich habe es gelesen und ich empfehle, dass wir sie einladen. So weit, so gut. Kaum bin ich mit den Sätzen fertig, merke ich in meinem Herzen das Flüstern des Heiligen Geistes. Du hast das ganze Buch gelesen? Ja, so über die Hälfte, würde ich sagen, habe ich gelesen. So innerlich im Dialog. Dann hast du nicht das Buch gelesen, sondern du hast es halb gelesen. Und ich fahre nach Hause, was dumm war, ich hätte es gleich machen sollen. Ich fahre nach Hause und ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt bis zum nächsten Leitergebet das Buch durchlese, dann stimmt ja, was ich gesagt habe. So fangen wir an. Und dann schlage ich zu Hause das Buch auf, um zu gucken, wo das Lesezeichen ist. Und es war sogar vor der Hälfte. Ich habe nicht mal die Hälfte gelesen gehabt. Und ich denke mir so, Mist. Und ich hab's nicht gelesen in der Woche. Und dann hatten wir die Woche drauf wieder irgendeine Leitungssitzung. Und dann gab es so die Runde, hey, wie läuft es in euren Kirchen? Wo können wir einander im Gebet unterstützen? Wo können wir uns miteinander freuen? Und dann habe ich ein bisschen erzählt. Und am Ende sage ich so, ey, noch eine Sache. Ich habe letzte Woche erzählt, dass ich dieses Buch gelesen habe und es tut mir leid, ich habe gelogen. Ich habe ungefähr nur 40% des Buches gelesen. Aber ich finde die Autorin trotzdem sehr gut und ich würde sie weiterhin empfehlen, einzuladen. Und das ist ein Moment, wo der den Tag moderiert hat, dann gesagt, Janus, vielen Dank auch für deine Aufrichtigkeit. Und dann ging es einfach weiter. War keine große Sache. Ich glaube, da hat niemand groß nachgedacht. Aber für uns selbst, hier drin, da findet ein Kampf statt. Und ich glaube nicht, dass das lächerlich ist, sondern ich glaube, dass diese Dinge Jesus sehr wichtig sind. Und ich glaube nicht, dass wir alles sagen müssen, was wahr ist. Aber, um es in den Worten von Greg Rochelle zu sagen, alles, was gesagt wird, muss wahr sein. Und deswegen die Frage an uns, die Frage an dich, wer bist du, wenn niemand zuschaut? Weil du nie nicht unter Beobachtung stehst. Und ich habe zum Ende, bevor wir jetzt zum Abendmahl kommen, nochmal 3 schnelle Punkte. Wie werde ich eine Person von Integrität? Und der erste Gedanke ist eine sehr harte Wahrheit. Und es ist etwas, was Jesus in Matthäus 5 sagt. Er sagt, ey, ihr seid nicht fähig, auch nur ein einziges Haar auf eurem Haupt schwarz oder weiß zu machen. Und Jesus sagt hier nicht, dass ihr nicht eure Haare färben könnt. Die Leute damals hatten auch schon Haarfärbemittel. Was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte ist, du bist eine Kreatur. Du bist Schöpfung. Du bist nicht der Schöpfer. Und du bist nicht für Lüge geschaffen. Genauso wenig, wie du nicht unter Wasser atmen kannst, genauso bist du nicht für Lüge geschaffen, sondern für Luft und für Wahrheit. Und du bist verpflichtet, Wahrheit zu sagen, weil du in einer Welt lebst, die der Wahrheit, unserem Gott, gehört. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sagen die Wahrheit, um unseren Schöpfer zu ehren. Und der zweite Gedanke ist, wir schauen auf Jesus. Ey, und das finde ich so krass. Überleg mal, diese Szene im Garten Gethsemane. Niemand schaut zu, außer derjenige, der das Evangelium geschrieben hat. Irgendwie hat doch jemand zugeschaut. Und Jesus sitzt dort im Dunkeln. und er kämpft Todeskämpfe. Er hat Angst. Er weint. Er hat so ein Stresslevel, dass die kleinsten Kapillaren platzen und er Blut schwitzt. Das ist biologisch möglich. Und er sagt, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und mit diesem Punkt, schau auf Jesus, meine ich, ey, wenn Jesus solche Kämpfe für dich kämpft, wenn niemand zuschaut, dann lasst uns für Jesus leben, auch in der Dunkelheit, wenn niemand zuschaut. Lasst uns in Jesus echt ein Vorbild sehen, eine Person voll Integrität zu sein. Und der letzte Gedanke, deine Umkehr ist wichtiger, ist größer als deine Statistik. Wenn du heute hier bist und sagst, ey, lass mich da raus, das ist mir zu hart, das ist mir zu heftig, ich kann das nicht, dann will ich dich an das Evangelium von Jesus erinnern und ich will dich daran erinnern, dass wir errettet sind aus Gnade. Aus Gnade allein. Und die Gnade von Jesus ist jeden Morgen neu. Und sie hört den Tag über nicht auf. Du kannst die Gnade Gottes nicht aufbrauchen. Egal wie oft du im Alltag versagst. Und das stimmt mich so glücklich, weil die Gnade Gottes das Fundament ist, auf dem wir stehen. Und es ist ein Fundament, das hält. Und es geht nicht drum, um deine Statistik. Wie viele kleine Kämpfe, ja oder nein, gewinne ich im Alltag? Schaffe ich es, ein paar Stunden, ein paar Tage da voll Integrität unterwegs zu sein? Sondern was zählt es? Wie oft bin ich bereit, nach jedem einzigen verlorenen Kampf wieder umzukehren und vor Jesus zu stehen und zu sagen, ich habe es vermasselt. Bitte wasch mein Herz rein. Es geht nicht um deine Statistik, um deinen Lupenreinlauf. Sondern es geht darum, wie schnell bist du bereit, wieder umzukehren? Wie schnell bist du bereit, auf dieses Flüstern des Heiligen Geistes im Alltag zu reagieren? Und zur Umkehr gehört nicht nur dazu, zu sagen, ich habe Mist gebaut, ich bin klein, mein Herz macht rein. Zur Umkehr gehört dazu, Dinge wieder gerade zu biegen. Und das ist das Schmerzhafte an Umkehr. Und ich will, dass uns bewusst ist, die einzige Ehrlichkeit, die wir haben müssen, ist die. Wir müssen ehrlich damit sein, dass wir nicht ehrlich sind. Und immer wieder zu Jesus umzukehren, ist nichts Einmaliges, sondern ich wünsche, dass es mein Lebensstil ist. Die Bibel sagt, dass Jesus voller Barmherzigkeit und langsam zum Zorn ist. Und wenn er schnell darin ist, im Vergeben, dann will ich schnell darin sein, auf ihn zuzulaufen, wenn ich was vermasselt habe. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf, wenn es dir möglich ist? Und ich möchte dich einladen, bevor wir jetzt auch gemeinsam das Abendmahl feiern, dass wir uns echt einen Moment nehmen, wo du sagst, wenn du das möchtest, dass Jesus in dein Herz kommt und aus dir eine Person voll Integrität macht. Fang an, mit ihm zu reden, wie mit einem Freund. Geliebter Vater, wir kommen gemeinsam vor dich als deine Kinder, als deine Gemeinde. Und wir wünschen uns, dass du Freude an uns hast. Nichts kann uns von deiner Liebe trennen, ja. Aber wir können dafür sorgen, dass du traurig über uns bist. Und wir wünschen uns, dass du dich über uns freust. Und Heiliger Geist, so wie dein Wort ein Spiegel ist, so will ich beten, dass du uns jetzt wirklich zeigst, wo solche blinde Flecken in unserem Leben sind, dass du sie aufdeckst. Und wenn du möchtest, liebes Kind Gottes, dann bete mit und sag, Jesus, bitte reinige mich von diesem blinden Fleck. Mach aus mir eine Person voll Integrität. Schenk mir Kraft in diesen kleinen Kämpfen im Alltag. Jedes Ja, was über meine Lippen geht, soll ein Ja sein. Und jedes Nein soll ein Nein sein. Und ich danke dir, Jesus, von Herzen, dass du gerne vergibst. Und wenn wir jetzt gemeinsam dieses Abendmahl feiern, dann wollen wir uns daran erinnern, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist und dass dein Blut unsere Herzen reinwäscht und läutert.